Ich grüße euch alle hier in der Kirche und zu Hause in Jesu Namen, der gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Ihr dürft gerne die Masken abnehmen. Wir haben gesagt, am Platz, wenn man sich nicht bewegt, kann man die Maske abnehmen, das ist erlaubt. Aber beim Singen setzen wir die Maske lieber noch auf, aus Rücksichtnahme. Aber für mich ist es natürlich auch viel schöner, euch mit euren Gesichtern zu sehen und auch eure Mimik wahrnehmen zu können. Am letzten Sonntag wurde Finn Joel Lotz getauft, und zwar nach dem Gottesdienst draußen im Basin. Vor 2 Monaten haben wir auch eine Konfirmandin getauft. Und ich muss sagen, das sind Augenblicke, die ich liebe. Ich liebe es einfach, wenn junge Menschen, Jugendliche oder auch Erwachsene, ja, sich zu Jesus bekennen, sagen, ich möchte dir, Gott, vertrauen für mein Leben. Ich möchte die Liebe, die du mir schon längst erbracht hast, annehmen und auch weitergeben an andere. Ich finde, das sind immer ganz spezielle Augenblicke, weil am Ende ist es doch das, was wir uns alle wünschen, dass Menschen in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist hineinkommen, dass sie sichtbares Mitglied unserer Gemeinde werden, aber letzten Endes auch Mitglied einer viel größeren weltweiten Gemeinschaft. Wenn wir uns im Kirchenvorstand, in Gemeindeversammlungen oder in Hauskreisen über Aufgaben austauschen, so wie der Olli uns auch schon darauf vorbereitet hat, und uns fragen, was ist denn eigentlich der wichtigste Auftrag, wozu sind wir als Christen berufen, dann sind wir uns relativ schnell einig, dass es der sogenannte Missionsbefehl ist oder auch Missionsauftrag. Ich finde, das Wort Befehl klingt immer so nach Militär. Man kann es auch Auftrag nennen. Ich lese uns das mal vor, denn das ist der heutige Predigttext. Und zwar ist er diesmal aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28. Ich habe die Hoffnung für alle ausgesucht. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus tut hier zu seinem endgültigen Abschied, er ist ja hier der auferstandene Jesus, er tut 3 Dinge, er tröstet, er bekräftigt oder manifestiert seine Macht und er sorgt vor. Er tröstet. Er sagt ganz am Ende diesen Satz, den ihr auch alle kennt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die Luther-Übersetzung, die ist mir ein bisschen geläufiger. Und ich habe mich mal versucht, so in die Situation der Jünger hineinzuversetzen. Eigentlich hatten die ja vorher schon mal Abschied genommen, nämlich als Jesus am Kreuz gestorben ist und haben da schon ihre ganze Trauer durchlebt. Alles war vorbei und dann begegnen sie dem auferstandenen Jesus, alle Hoffnung blüht neu auf und dann wieder 40 Tage später müssen sie nochmal Abschied nehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht gar nicht darauf vorbereitet waren, dass Jesus jetzt tatsächlich für immer unsichtbar wird. Und wir tun ja oft bei Abschieden etwas, wir sagen meistens, wann wir uns wiedersehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr jemanden am Zug verabschiedet oder auch ihr hattet Besuch und der geht. Irgendwie sagt man ganz oft, ja, wir sehen uns dann in einer Woche wieder oder zu Weihnachten, wann auch immer. Aber man macht irgendwie doch aus, wann man sich wieder sieht. Manchmal ist es ganz kurz, manchmal dauert es länger. Die Jünger wussten aber, dass sie nicht wissen würden, wann Jesus wiederkommt. Denn das hatte Jesus ihnen vorher schon gesagt. Er hat zu Lebzeiten schon mal gesagt, ihr wisst weder Tag noch Stunde, wann der Menschensohn wiederkommen wird. Darum seid immer bereit. Da hat er den Jüngern schon gesagt, sie sollen immer damit rechnen, immer bereit sein, Jesus wiederzusehen, ihm zu begegnen. Und eigentlich, ja, finde ich, steckt schon wirklich viel Trost in dem, was Jesus sagt. Er will die Jünger trösten, bevor er geht, und ihnen versichern, auch wenn ich jetzt bald nicht mehr zu sehen sein werde, bin ich trotzdem bei euch, immer, zu jeder Zeit. Und auch das gleicht eigentlich dem, was er vorher schon den Jüngern gesagt und versprochen hatte, was sie wahrscheinlich auch zusammen in der Gemeinschaft schon erlebt hatten. Er hat ihnen schon vorher mal gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, die Jünger wissen eigentlich, dass die Verbindung zu Jesus, zu Gott, niemals abbricht, wenn sie sich versammeln, wenn sie zusammen sind, wenn sie im Gebet sind mit Gott, dem Vater. Aber trotzdem bekräftigt Jesus das hier noch einmal. Er tröstet sie und sagt, ich bin immer bei euch, immer und zu jeder Zeit. Ihr braucht keine Angst zu haben, auch wenn ich gleich nicht mehr sichtbar für euch bin. Ihr könnt immer in Kontakt mit mir sein. Und das ist das Zweite, was er tut. Er manifestiert seine Vollmacht und seine Allgegenwärtigkeit. Jesus untermauert diesen Trost mit der Aussage und mit der Manifestation, dass ihm selbst, Jesus, alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Er sagt es, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, deshalb geht hinaus. In der Luther-Übersetzung steht Gewalt, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Damit ist die Macht gemeint. Und indem Jesus das sagt, sagt er eigentlich oder zeigt er zwei Wesenszüge Gottes des Vaters. Einmal die Allgegenwärtigkeit, siehe, ich bin immer bei euch. Und zum anderen die Allmacht, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Das sind zwei Eigenschaften, die wir nur Gott zuschreiben würden. Gott ist allmächtig und Gott ist allgegenwärtig. Und indem Jesus diese beiden Dinge hier miteinander verknüpft, bekräftigt er nochmal, dass er selber, Gottes Sohn, genau dasselbe Wesen innehat wie Gott der Vater. Und es wird sogar noch besser nachher, denn genau dieses Wesen legt er auch in uns durch den Heiligen Geist. Aber ich möchte nochmal was zu der Manifestation sagen, zu der Bekräftigung seiner Macht und seiner Allgegenwärtigkeit. Man könnte sich ja fragen, warum tut Jesus das? Er tut es natürlich, um die Jünger in diesem Augenblick zu trösten. Aber ich glaube, er tut es auch, um gerade den Zweiflern, ja, um die nochmal besonders zu stärken. Ihr habt ja gehört, im Vers 17 hieß es, als sie ihn dort sahen, die 11 Jünger, die mit ihm gingen, der Judas war ja nicht mehr dabei, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Ich stelle mir vor, dass einige vielleicht sogar auch stehen geblieben sind, weil sie sich nicht sicher waren, ist das wirklich Jesus, der Auferstandene? Und wisst ihr, was ich so krass finde? Dass danach dann nicht steht, Jesus wandte sich denen zu, die niedergekniet haben, die ihn angebetet haben, die ihn anerkannt haben als Sohn Gottes, sondern steht einfach, er sagte zu ihnen. Alle hören diesen Auftrag, alle hören diese Zusicherung, ich bin bei euch. Alle hören diese Manifestation, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich denke, dass er mit diesen Worten auch besonders nochmal zu den Zweiflern gesprochen hat. Im Sinne von, habt keine Zweifel. Vertraut mir, so wie ihr Gott, dem Vater im Himmel, vertraut. Ich habe alle Macht, genauso wie Gott alle Macht hat. Ich habe den Tod überwunden. Ich bin durch Leiden und Schmerzen gegangen und habe dadurch Leid, Schmerz und Sterben besiegt. Es gibt jetzt nichts mehr, was stärker ist als ich. Und in diese Allmacht nehme ich euch mit hinein, mit dieser Auferstehungskraft, mit der ich das alles überwunden habe, will ich euch selbst erfüllen. Und das ist das Dritte, er sorgt vor. Bei Lukas wird diese Abschiedsszene auch erwähnt auf dem Berg im 24. Kapitel. Und da sagt Jesus eben noch folgenden Satz. Er sagt, ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Er sagt auch an anderer Stelle, ich glaube im Johannesevangelium, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich werde jetzt unsichtbar, ich gehe, ich verabschiede mich, aber ich lasse euch nicht elternlos, vaterlos zurück. Ich bleibe bei euch, mit meinem Geist in euch. Gott, der Vater, ist mit seinem Geist in euch gegenwärtig. Im Grunde genommen sagt er, es verändert sich nicht viel, außer dass aus der Sichtbarkeit meines menschlichen Wesens jetzt die Unsichtbarkeit wird. Und er sagt, bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Warum? Weil diese Kraft die Voraussetzung für das ist, was jetzt danach kommt. Nämlich der Auftrag, die Aufgabe, die er für die Jünger, für die Menschen hat, die ihm zuhören. Das heißt, Jesus nimmt alle, die ihm zuhören, und das seid ihr alle heute, die ihr hier seid, das sind alle, die jetzt zu Hause zuschauen und zuhören, das sind alle, die irgendwo auf dieser Welt, heute an diesem Tag oder auch an anderen Tagen, zu anderen Uhrzeiten, sein Wort hören. Alle sind gemeint. Jesus nimmt alle in diese Allmacht mit hinein, indem er dieselbe Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, ausschüttet auf diejenigen, die ihn darum bitten und die darauf warten. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus hat Worte verkünden lassen mit Vollmacht, wo die Menschen erstaunt waren und gesagt haben, der predigt anders als andere. Seine Worte haben Macht. Der ist souverän. Da ist eine andere Kraft dahinter. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus dazu fähig gemacht hat, Wunder zu tun, Menschen zu heilen, Frieden zu schenken, zu trösten, zu ermutigen, zu lehren, zu ermahnen, zurechtzurücken, aufzudecken. Es ist die Kraft, die ihn dazu fähig gemacht hat, Leiden auszuhalten, Spott auszuhalten, Ablehnung auszuhalten, körperliche Schmerzen auszuhalten, ein schwieriges Lebensschicksal auszuhalten. Er ist mit wahrscheinlich 33 Jahren am Kreuz gestorben. All das hat er geschafft durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist dieselbe Kraft, die auch in dir wohnt. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Kraft noch nicht in dir wohnt, bitte Gott darum und warte darauf, dass er dich mit dieser Kraft ausfüllt. Denn er möchte dir diese Kraft zur Verfügung stellen. Und da komme ich jetzt zu dem, was ich persönlich am wichtigsten finde. Diese drei Punkte, dass Jesus tröstet und manifestiert und vorsorgt, das ist nur das Fundament. Das ist noch nicht die ganze Predigt. Manchmal denkt man, ja, drei Punkte, dann ist die Predigt vorbei. Nein, jetzt kommt das Allerwichtigste überhaupt. Jetzt kommt der Punkt, auf den es ankommt. Aber die drei Punkte, die ich gerade genannt habe, sind die Grundlage dafür, dass das, was Jesus dann sagt, überhaupt machbar ist. Er hat nämlich einen Auftrag für seine Jünger. Er geht nicht einfach so. Das ist nicht so eine Tüdelei. Ja, es war schön, wir hatten eine tolle Zeit zusammen und wir sehen uns irgendwann wieder. Nein, er hat einen total krassen Auftrag. Und zwar nicht nur für die Gläubigen, die vor ihm niederfallen, sondern auch für die, die noch zweifeln. Er sagt zu ihnen folgende Worte: Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen, wie ich es euch während meines ganzen Lebens gelehrt und auch gezeigt habe. Jesus hat eine Aufgabe für seine Jünger. Er hat eine Aufgabe für diejenigen, die ihm zuhören. Er hat eine Aufgabe für diejenigen, die zweifeln und für diejenigen, die glauben. Er hat eine Aufgabe für die Schwachen und er hat eine Aufgabe für die Starken. Er hat eine Aufgabe für dich. Egal, wo du gerade stehst im Glauben, Jesus hat eine Aufgabe für dich und er zeigt sie dir und er wartet auf deine Antwort. Ist es nicht das, wonach sich eigentlich viele Menschen sehnen? Sehnst du dich nach Sinn und Bedeutung in deinem Leben? Wir haben gerade am Donnerstag im Konfi-Unterricht darüber gesprochen, was es heißt, an Gott zu glauben, was es heißt, ja, Sinn und Bedeutung durch die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, zu bekommen. Will nicht jeder von uns das Gefühl haben, nützlich zu sein in dieser Welt, dass das eigene Leben nicht so nutzlos und ja umsonst gewesen ist? Ist es nicht schön, dieses Gefühl, ich werde gebraucht, ich bin wichtig? Und wenn du diesen Wunsch hast, das ist nichts, was du in dir verleugnen musst. Diesen Wunsch hat Gott in dein Herz gelegt, in das Herz eines jeden Menschen. Wir wollen geliebt sein und wir wollen Bedeutung haben, wir wollen gebraucht sein. Gott hat das in dich hineingelegt, weil er das erfüllen kann. Er sagt, ich liebe dich, wir haben den Eingangsspruch gehört, ich habe dich erlöst, du bist mein, ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Und er sagt zu dir, und ich brauche dich, ich habe eine Aufgabe für dich, du bist wertvoll, du bist wichtig für mich. Aber was hindert uns denn daran, diesen Sinn zu finden? Ich glaube, dass es viele Dinge sind. Zum größten Teil ist es wahrscheinlich Angst, die uns abhält, dass wir irgendwas falsch machen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir uns vergleichen mit anderen. Aber weißt du, lege doch diese Angst und dieses Vergleichen, deine menschliche Sicht, leg das immer wieder Gott hin und geh hinein in diese Manifestation Jesu. Begreife für dich selber, dass es Jesus ist in dir, der das Werk vollbringt. Dass es seine Kraft ist in dir, die das Werk vollbringt. Dass du nicht aus eigenem Antrieb in die Welt gehst oder deine Aufgaben erledigst, sondern du darfst immer und zu jeder Zeit dich vergewissern, Jesus, bist du bei mir, Jesus, gibst du mir Kraft. Das tue ich auch jeden Tag aufs Neue, heute vor dem Gottesdienst. Muss ich mir die Kraft von Gott erbitten, hier auf die Kanzel zu steigen und zu predigen. Und ich weiß, das ist eine schöne Aufgabe, hier zu stehen und zu predigen. Es gibt ganz andere Aufgaben, die viel schwieriger sind. Manchmal ist es das Barmherzigsein in der eigenen Familie, was schwieriger ist. Noch viel schwieriger ist es, Feinde zu lieben. Und ich denke manchmal, dass wir vieles auch missverstehen, was in der Bibel steht. Zum Beispiel auch diesen Missionsbefehl. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute denken, ja okay, also Menschen in die Nachfolge rufen, Leute zu taufen, zu lehren, das machen doch die Pastoren, die Missionare, die Gemeindepädagogen, die Religionslehrer, die Evangelisten, das bin ich doch nicht. Ich habe noch nie einen Menschen getauft, könntest du jetzt denken. Aber soll ich dir was verraten? Die Jünger, die dort waren, zu denen Jesus das gesagt hat, die waren das alles auch nicht. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Es ist Gott, der dich zu etwas macht. Wir vergleichen uns oft und denken, ja, so wie die das macht, kann ich das nicht. Wie der das macht, der hat mehr Erfolg. Der Hauskreis läuft besser. Oder keine Ahnung, wir vergleichen uns so viel. Und das erinnert mich immer an das Gleichnis mit den anvertrauten Pfunden. Da geht es eigentlich um Geld, was drei Arbeitern anvertraut wird von dem Inhaber, dem Besitzer, und der geht dann auf Reisen. Und so ähnlich ist das ja hier. Jesus geht weg und er vertraut den Jüngern, er vertraut uns etwas an. Und in dem Gleichnis gibt es, ich übersetze jetzt mal in unsere Zeit, 10 Euro kriegt der eine, der andere kriegt 50 Euro und wieder der andere 100 Euro. Und die alle sollen mit diesem Geld etwas tun. Sie kriegen die Aufgabe zu wirtschaften mit diesem Geld. Und der 100 hat, der macht 200 draus, der 50 hat, macht 100 draus. Und der 10 hat, wahrscheinlich vergleicht er sich und denkt, na, aus 10 kann ich nicht 200 machen. Wie soll ich das machen? Und dann denkt er sich, bevor ich das verliere, das Geld, also gar nichts habe, vergrabe ich das lieber, dann habe ich wenigstens noch die 10. Und ich glaube, so verhalten wir uns ganz oft, wenn wir das Gefühl haben, ich habe zu wenig Gaben, ich bin nicht geeignet, um zu predigen, um zu lehren, um diesen Missionsbefehl zu erfüllen. Aber soll ich dir ein Geheimnis verraten? Jesus weiß, was er dir anvertraut hat. Er weiß, was du kannst, welche Fähigkeiten und Gaben in dir liegen. Und er weiß auch, was du für Zweifel hast, für Ängste, Einschränkungen. Glaub mir, er wird nicht von dir Unmögliches erwarten. Er wird nicht erwarten, dass du etwas tust, was du nicht tun kannst. Aber er würde sich freuen, wenn du ihm zutraust, das zu tun, was er tun kann. Jesus gibt den Jüngern auf dem Berg diesen Auftrag, diesen sogenannten Missionsbefehl mit auf den Weg. Aber wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass Jesus so viel mehr Aufgaben und Aufträge verteilt hat. Ich kann die gar nicht alle hier nennen. Ich saß zu Hause und habe dann gedacht, ja, es kommt immer noch einer dazu. Es ist wirklich nur eine ganz kleine Auswahl. Aber ich bitte dich, lies mal eins der Evangelien und du wirst merken, das sind so viele Aufgaben, so viele verschiedene Aufträge, die Gott den Menschen gibt. Da ist ganz bestimmt etwas dabei, was auch du tun kannst. Nur ein paar Beispiele. Noch als Jesus am Kreuz hängt und leidet und die Menschen Abschied nehmen, hoffnungslos sind, verzweifelt sind, da sagt er zu seiner Mutter, er gibt seiner Mutter und einem seiner Jünger einen Auftrag. Er sagt zu seiner Mutter, siehe, das ist jetzt dein Sohn, kümmere dich um ihn wie um einen Sohn. Und er sagt zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter, kümmere dich um sie wie um deine Mutter. Ein ganz simpler Auftrag, den Jesus gibt. Und er kümmert sich noch im Augenblick des Sterbens um seine Mutter und auch um den Jünger. Vielleicht hat Gott dir auch einen Menschen an die Seite gestellt, um den du dich kümmern kannst. Es müssen nicht 10 oder 20 oder 100 oder 1000 sein. Es reicht dieser eine Mensch, für den du eine Zeit lang in deinem Leben verantwortlich bist. Das kann ein dir anvertrautes Kind sein, es kann auch dein eigenes Kind oder deine eigenen Kinder sein. Es kann dein Ehepartner sein, es kann Vater oder Mutter sein. Es kann ein Nachbar, eine Nachbarin sein. Es kann ein Mensch sein, der älter ist als du. Du stehst vielleicht in der Blüte deines Lebens, vielleicht bist du auch schon im Ruhestand, aber noch fit. Vielleicht hat Gott dir einen Menschen, einen älteren Menschen an die Seite gestellt, wo er zu dir sagt, kümmere dich um ihn. Sei du Licht in dem Leben dieses Menschen. Es gibt so viele alte Menschen, die einsam sind, die sich unnütz fühlen. Aber ich kenne auch viele alte Menschen, die so wertvoll sind, weil sie so viel beten. Weil sie so viel beten. Jesus hat so viele Aufgaben und er hat eine ganz konkrete Aufgabe auch für dich. Vielleicht bist du das Salz, von dem er gesprochen hat. Vielleicht hat er dir den Auftrag gegeben, in deinem Arbeitsumfeld einen Unterschied zu machen, so dass die Leute spüren, wenn du nicht da bist, dass die Atmosphäre fade ist, vielleicht sogar bitter oder vergiftet und dass, wenn du kommst, dass irgendwie die Würze kommt, dass es irgendwie angenehmer wird, zusammen zu arbeiten, dass die Teamarbeit wieder schmeckt, weil da jemand ist, der irgendwie gut vermitteln kann, der einen anderen Spirit, einen anderen Geist mit hineinbringt. Vielleicht hat er dich auch dazu berufen, nicht vielleicht, ganz sicher, Licht zu sein in dieser Welt und mit diesem Licht in die Finsternis zu gehen, zu denen, die gefangen sind in Süchten, in Problemen, die ohne Heimat sind, die ohne Einkommen sind oder wenig Geld haben, die ohne Sicherheit sind, die ohne Freunde sind, die keine Heimat haben in unserem Land. Vergleich dich nicht. Wenn du nur ein Teelicht hast, zünde das Teelicht an. Es macht auch einen Raum hell. Wenn du eine große Kerze hast, wie die Osterkerze hier vorne, zünde die an. Und dann ist dir vielleicht ein langes Leben gegeben und die wird lange brennen, vielen Menschen Licht bringen. Aber vergleich dich nicht. Nur wenn die Kerze unangezündet bleibt oder wenn du sie anzündest und irgendwo versteckst, wo das Licht wieder ausgeht, das wäre schade. Oder einfach nur für deine Feinde zu beten. Auch das ist ein Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Auch hier auf dem Parament steht die Jahreslosung, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Auch das ist ein Auftrag, den Jesus den Menschen gegeben hat. Es ist nicht nur der Missionsbefehl. Aber, und das ist mir ganz wichtig, das ist die Quintessenz der Predigt heute, das Wunderbare, das Interessante ist, dass alle diese Aufgaben und Aufträge, die du in den Evangelien finden kannst, die Jesus den Menschen gegeben hat, alle diese Aufträge erfüllen am Ende den Missionsbefehl. Das heißt, mit jeder Aufgabe, die wir tun in seinem Namen, und wenn es nur das Beten für andere Menschen ist, sind wir Teil dieses großen Missionsbefehls, dieses großen Missionsauftrages. Warum? Weil wir mit dem Beten für andere, mit dem Lichtsein für andere, mit dem Salzsein für andere Menschen in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist führen. Weil wir, wenn wir Menschen besuchen und sie trösten, auch lehren. Wir lehren sie darüber, dass Gott ein guter Gott ist, ein liebevoller Gott, ein barmherziger Gott. Da, wo du Zeugnis bist für den lebendigen Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes, führst du Menschen automatisch in die Gemeinschaft mit diesem Gott. Das heißt, alle, jede Aufgabe erfüllt am Ende einen Teil dieses großen Missionsbefehls. Und wenn du selbst das Gefühl hast, dass du nicht lehren oder erklären kannst, dann führ die Menschen dorthin, wo gelehrt wird. Und wenn du selbst nicht taufen willst oder kannst, dann führ die Menschen dorthin, wo getauft wird. Und wenn du selbst Zweifel hast, dann lege diese Zweifel immer wieder Gott hin, lies in der Bibel, lass dich motivieren von Jesus, bitte Gott um seine Macht und seine Kraft, dass er die Wunder wirkt in deinem Leben und durch dich, dass er die Augen und die Herzen deiner Mitmenschen öffnet, dass er ihnen den Willen und die Fähigkeit schenkt zu glauben oder auch den Wunsch hervorholt, getauft zu werden. Er ist der Auftraggeber, er ist der Ausstatter mit allem, was es braucht, er ist der Vollender. Die Frage an dich ist nur, bist du bereit, diese Aufgabe, die Gott für dich ganz persönlich hat, zu erfüllen? Wenn du dir immer noch nicht sicher bist, was deine Aufgabe ist, was du tun kannst, geh ins Gebet. Bitte Jesus darum, es dir zu zeigen. Und wenn du das Gefühl hast, der Heilige Geist ist noch nicht in dir, bitte Gott unbedingt um diesen Heiligen Geist. Es gibt nichts Schöneres, als aus der Kraft des Heiligen Geistes Jesus nachzufolgen und Gott den Vater zu verkünden und zu verherrlichen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.